Es gibt ja immer einen Weg zurück. Ich finde, man muss sich da auch so ein bisschen den Druck nehmen. Ich meine, ich bin nun mal approbierte Ärztin, ich habe immer weiter ärztlichen Bezug und trotzdem hat mich bisher der Pfad eben dahin gebracht, andere Dinge zu machen und ich lerne dadurch total viel. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dort ein Projekt zu machen in den USA und ich habe mir immer schon gesagt, dass ich möchte unbedingt mal in New York leben und dort arbeiten. Ja, und dann habe ich da diesen Schritt gemacht und habe dann das Unerhörte gemacht, in der Uniklinik einen Vertrag zu kündigen. Das macht man nämlich nicht.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Wissen Sie, ob Ihnen zum Frühstück ein Käsebrot oder eine Portion Haferbrei besser bekommt? Und wissen Sie auch, was das in Zahlen mit Ihrem Blutzuckerspiegel macht? Heute zu Gast in der Rotonda ist Anne Latz und sie weiß all das. Denn sie vertritt die Ansicht, es lohnt sich, in den eigenen Körper hineinzuhorchen. Denn nur wenn man von sich ganz persönlich weiß, wie man Stress abbaut und gesund ist, kann man auch Krankheiten vermeiden oder besser unter Kontrolle bringen. Als promovierte Ärztin und zugleich Ökonomin zählt sich die Kölnerin zur wachsenden Gruppe der Digital Doctors, denen auch die sozialen Medien nicht fremd sind. Anne Latz geht das Thema Gesundheit unternehmerisch an und mit frischen Ideen. Mit ihrem brandneuen Startup Hello Inside will sie die Glukosemessung To Go auch für Sportler und besonders für Frauen interessant machen. Mein Name ist Stefan Merks und nun freue ich mich auf ein Gespräch über Apps, die Schönheit der Schälsick und einen sehr ungewöhnlichen Karriereweg.
Ja, herzlich willkommen, Anne.
Ja, herzlich willkommen, vielen Dank.
Freut mich sehr, dass du da bist. Wir wollen heute sprechen über das Gesundheitswesen und speziell die Digitalisierung im Gesundheitswesen, wo du jetzt auch mit dem Startup demnächst alleine startest, jetzt aber auch schon in einem Startup tätig bist hier in Köln. Wir fangen hier normalerweise ganz gern an mit so ein bisschen Köln-bezogenen Fragen. Was ist denn hier in Köln dein Lieblingsort?
Ui, ja, Köln oder ich nenne es auch mal ganz gerne California, was immer alle extern ganz gut zum Lachen bringt, aber so mich ganz viel umschreibt. Tja, mein Lieblingsort ist letztlich, ja, das ist eigentlich ganz, ganz gut auf den Punkt zu bringen, sind immer die Brücken. Und zwar immer, wenn man von verschiedenen Perspektiven so den Dom sieht. Ich hatte das früher schon immer, wenn ich jetzt über die Brücke gefahren bin, Deutzer Brücke oder Hohenzollern mit dem Zug. Und jetzt ist es tatsächlich nochmal ganz speziell die Brücke in Mülheim, diese kleine Katzenbuckelbrücke. Da ist so meine Joggingstrecke, Spazierstrecke und das ist so, ja, die für alle Nicht-Kölner, die Schälsick, die falsche Seite, wo man aber wunderschönen Domblick hat und das ist für mich immer so ein Heimatgefühl.
Du bist also inzwischen auf der Schälsick, hast aber auch schon mal linksrheinisch gewohnt.
Ja, ne? Ich habe gewohnt in Sülz. Ich habe ja, kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, kurz in der Uniklinik auch gearbeitet, da ich ja Ärztin bin und das war ja sozusagen vor der Haustür. Dann habe ich dort in Sülz gewohnt für 2 Jahre, bin dann letztes Jahr nach Mülheim gezogen, auch ein spannendes Viertel und da auf der zwar falschen Seite, aber ich stehe dazu.
Super. Gibt es denn in Köln auch Orte oder Plätze, die du nicht so magst, die du verändern würdest, wenn du könntest?
Ich glaube, es ist schon total viel im Wandel. Also ich fand es so spannend zu sehen, man macht ja immer diese Vergleiche jetzt, wie so der Ebertplatz, früher war es jetzt der Wiener Platz. Wiener Platz ist natürlich schon noch ein bisschen brenzlig, das ist eben bei mir in Mülheim so. Mülheim ist da sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Ich habe da schon noch so ein bisschen Arbeit zu tun, dass man sich da auch wirklich noch wohler fühlt, dass es noch belebter ist und noch mehr Leute auch hinzieht. Generell bin ich so ein sehr Bauchgefühl-Mensch, das heißt, ich fühle mich irgendwie in Mülheim schon total zu Hause. Auch viele Freunde wohnen tatsächlich dort. Ich habe zum Beispiel mich in Sülz und auch Lindenthal nie so zu Hause gefühlt wie dort. Deswegen Guck bin an, ich eigentlich ganz happy, ja.
Das ist stark, ja. Ja. Okay, also dann, wenn man was in Köln ändern müsste, dann Sülz und Lindenthal anfangen, ja?
Genau, also ja, tatsächlich, ja, interessanterweise hat es mich dann eher zur anderen Seite gezogen, auch während der, weil die Arbeit dort ist und dann ich durch das Büro in der Schanzenstraße dann die Area so ein bisschen kannte und dann haben wir eben mal geschaut, was drüben so möglich ist und da sind dann ganz, ganz interessante Architektur, viele, viele Altbauten, also eine coole Mischung, dann die Kolbstraße mit sehr, sehr gutem Essen und ja, sehr international bevölkert. Also deswegen bin sowieso eher jemand, so eher noch zum Positiven verändern und nicht irgendwie Sachen, die jetzt nicht so gut sind, irgendwie so kritisieren, sondern eher so Veränderungen schaffen.
Ja, ja, sehr gut. Du bist ja schon international überall gewesen, hat man das Gefühl, wenn man auf deine Vita guckt. Also groß geworden in Düren, yes, und dann hast du studiert in München, zunächst BWL, mhm, und dann hast du was ganz Abenteuerliches gemacht, wie ich finde, nämlich in Düsseldorf nicht nur den Master in BWL gemacht, sondern parallel auch noch ein Humanmedizinstudium begonnen und auch abgeschlossen. Mhm. Promoviert mit einer 0,8, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also summa cum laude. Es ist, ja, das heißt, du bist aber auch während des Studiums schon überall in der Welt gewesen. Mhm. Jetzt Brücke wieder zurück nach Köln. Ja. Wenn du dich so überall umgeguckt hast, was könnte denn Köln insgesamt besser machen? Oder wo wird Köln unterschätzt?
Ja, auch super spannende Frage. Ich war immer sehr, sehr gerne überall, auch eher für so eine kurze Zeit, ein paar Monate. Habe dort auch immer ja sehr viel mich auch drauf eingelassen, auf die Städte. Also das waren Großstädte wie London, New York, aber auch eher so kleinere Städte wie Lugano in der Schweiz. Und es war natürlich immer ganz cool, im Studium alles zu verbinden. Ja, ich meine, wie wir Kölner immer so sagen, Köln ist ein Gefühl, also Gefühl. Also das ist natürlich was Köln gut macht, was, glaube ich, auch zu diesem Unterschätzen fühlt, weil auf dem Papier kann ich jetzt gar nicht immer so viele Argumente schaffen. Dann sagen die Leute immer, Karl, oh Gott. Und trotzdem ist dieses Heimatgefühl für mich als Rheinländerin natürlich hier total stark. Und ich glaube, das macht Köln schon auch sehr gut, die Viertel so weiterzuentwickeln, diese Menschen hier zu haben, auch verschiedensten Menschen und Kulturen Raum zu geben. Was ich schon noch vermisse, ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr Vielfalt über die Stadt verteilt. Also jetzt wieder auch in meinem Viertel würde ich mir noch mehr Angebote wünschen. Da kommt aber auch viel, sei es Gastro, sei es aber auch irgendwelche Sportaktivitäten, Yoga-Aktivitäten, dass wir da noch mal mehr so uns verteilen über diese ganzen Viertel, weil wir sind, es sind doch so ein paar bekanntere und es sind doch viel, ich weiß gerade gar nicht, wie viel es sind, das weißt du sicher. Aber dass es so ein bisschen da die Breite ist. Und beruflicher Bezug, die Startup-Szene in Köln ist jetzt noch nicht so eine, die man kennt. Also Düsseldorf arbeitet da dran. Generell gibt es hier schon ein paar Bemühungen, aber ich glaube, da geht noch was.
Okay. Wir hatten hier im Podcast schon einige Startup-Unternehmer auch aus Köln, Unternehmerinnen. Ja. Aber ja, der Eindruck mag sein, dass wir uns da noch nicht genug darstellen vielleicht.
Genau, also ich glaube, es geht immer all eyes on Berlin. München macht da noch viel, aber ich bin mir auch da wieder... Bemerke und beobachte schon, dass auch viel hier, klar gibt es hier innovative Unternehmen, aber es ist, ich sag mal, vom Blick außen auf Deutschland, dann ist jetzt nicht der erste Standort, der einem einfällt, vielleicht Köln.
Also du bist, haben wir jetzt eben schon mal gesagt, Ökonomin ausgebildet, dann hast du aber im Studium gesagt, ich will auch was Sinnstiftendes machen, so hast du dich mal in einem Interview ausgedrückt, deswegen dann Ärztin geworden, aber trotzdem den weißen Kittel wieder abgelegt, nach einer Zeit, glaube ich, hier in der Uniklinik, genau. In der Poliklinik oder Klinik Poliklinik für Psychosomatik, glaube ich, genau. Psychologie. Genau. Also du hast den klassischen Weg, der ja dann eigentlich vorgezeichnet ist, der Karriereweg einer Ärztin, ja, wieder verlassen. Wenn du jetzt gefragt wirst, was machst du eigentlich beruflich, Anne, was antwortest du dann?
Ich sage immer, ich bin dabei, ein neues Berufsfeld zu besetzen, nämlich das der Digital Doctors. Ist jetzt natürlich wieder so Klassiker, irgendwie Buzzword, englischsprachig. Das beschreibt einfach ganz gut, was ich, und es gibt ein paar mehr Leute, die auch so ein bisschen diesen interdisziplinären Werdegang haben, in diesem Bereich Gesundheitsinnovation machen. Wir betonen trotzdem immer ganz gerne dieses Doctors, weil doch diese ärztliche Ausbildung, Expertise ganz, ganz wichtig ist und dieses Unternehmerische so dazu kam. Es ist aber auch, glaube ich, so sehr im Wandel. Ich sage auch immer oder merke auch immer, wenn man natürlich zurück auf seine Vita schaut, kann man immer eine schöne Story drum bilden. Ist es jetzt so, dass ich jetzt Ärztin mit BWL-Hintergrund bin oder bin ich eher Unternehmerin mit medizinischem Hintergrund? Das ist ja immer so eine Fokussierung, die man selber auch reinbringen kann. Aber in diesem Rollen, die man jetzt mittlerweile so findet. Ich finde, dieses digitale Ärztin beschreibt es ganz gut, weil es einfach was Neues ist, weil es verschiedene Facetten hat, weil es eben aber nicht, wie du schon beschrieben hast, dieser klassische Werdegang ist, der ja ganz vorgefertigt ist, dass du natürlich einen Facharzt machst, natürlich dann vielleicht noch Oberarzt oder deine eigene Praxis. Da muss man sich schon auch freistrampeln. Das ist auch gar nicht so einfach, immer so sozusagen sich zu rechtfertigen, dass man jetzt wirklich nicht echte Ärztin ist. Das ist was ich sehr häufig höre.
Gab es denn da so einen Knackpunkt, so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, da habe ich gemerkt, ich möchte doch eigentlich raus aus der Klinik?
Vielleicht nicht ein Erlebnis, aber so mein kleiner, man hat ja immer diese schönen Epiphany-Moments, wie man es immer so schön sagt. Ich war super, super motiviert bei meinem ersten Job und ich liebe auch die ärztliche Psychotherapie. Ich glaube da total dran, auch an die sprechende Medizin. Habe aber auch gemerkt, und das war ganz spannend, dass ich auf viele meiner, ich sag mal, Kompetenzen oder Interessensgebiete in dem Kontext Uniklinik, ärztlicher Beruf, starre Hierarchien und Prozesse nicht zugreifen konnte. Und das hat aber dazu geführt, nicht, dass ich dann dachte, gut, dann mache ich halt in meiner Freizeit irgendwie was, sondern ich habe mich da nicht, bin da nicht so aufgegangen, wie ich das vielleicht sonst von mir kannte oder konnte mein Drive da nicht so richtig unterbringen. Und es war auch so ein Prozess. Und dann war es, wie eigentlich so oft, dass eher so eine Opportunität kam im Sinne von, ja, du könntest aber eigentlich das und das machen. Und das war auch schon, da hatte ich auch schon einen längeren Entscheidungsprozess. Habe aber auch für mich jetzt so gelernt, ich bin jetzt ja schon seit über 2 Jahren raus, es gibt ja immer einen Weg zurück. Ich finde, man muss sich da auch so ein bisschen den Druck nehmen. Ich meine, ich bin nun mal approbierte Ärztin, ich habe immer weiter ärztlichen Bezug und trotzdem hat mich bisher der Pfad eben dahin gebracht, andere Dinge zu machen und ich lerne dadurch total viel. Und gleichzeitig ist der ärztliche Beruf total toll und ich will gar nicht sagen, dass ich nie öfters mal denke, ach ja, es ist schon irgendwie cool, mit Menschen zu arbeiten jeden Tag. Aber es war tatsächlich dann die Möglichkeit, ich hatte im Studium bei einem Startup auch immer gearbeitet, Amboss, das ist ein sehr bekanntes medizinisches Startup im Bereich medizinische Bildung und dann hatte ich die Möglichkeit, dort ein Projekt zu machen in den USA und ich habe mir immer schon gesagt, dass ich möchte unbedingt mal in New York leben und dort arbeiten. Ja, und dann habe ich da diesen Schritt gemacht und habe dann das Unerhörte gemacht, in der Uniklinik einen Vertrag zu kündigen, das macht man nämlich nicht.
Okay, dieses Amboss zum Beispiel, dieses Unternehmen, das ist ja im Grunde, wird man da beraten. Das ist also viel kommunizieren über medizinische Themen. Das ist ja bei vielen dieser Startups im Medizinbereich das gängige Geschäftsmodell. Mhm. Auch deshalb, weil man natürlich, wenn man noch tiefer reingeht und vielleicht dann irgendwann auch noch eine Kassenerstattung haben will, wird das ja von der Regulatorik unglaublich kompliziert, glaube ich. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, was du bei Amboss gemacht hast und was du dann auch, das ist ja auch nochmal spannend, jetzt beim Kölner Unternehmen Elli gerade für eine Funktion ausführst.
Ja, super gerne. Also vielleicht kurz zu Amboss. Amboss ist tatsächlich ein Köln/Berliner Startup. Also da war immer ein Büro in Köln. Es ist vielleicht nicht so ganz klassisch, wenn wir jetzt an digitale Medizin denken, so ein typisches Startup, sondern es fällt so in diesem Bereich, wir nennen ja alles immer bei den Startups mit Tech, dann ist es EdTech, also Educational Tech, das ist sozusagen eine Digitalisierung vom Wissen. Und das hat Amboss total früh gemacht. Da ging es vor allem darum, die Lehrinhalte zu digitalisieren, viel dynamischer zu gestalten, nicht immer früher gab es ja diese schwarze Reihe Bücher, man kreuzt ja immer Medizinstudium, lernt Wissen, viel auswendiges Wissen, hat ja eine Halbwertszeit, die ist echt immens in den letzten Jahren durch den Fortschritt. Amboss hat das alles digitalisiert und hatte eigentlich von Anfang an super, super starke, ja, ich sag mal, Marktpräsenz. Da gab es noch so ein paar andere Player wie Team oder so, die hatten halt so Lernheftchen, aber letztlich hat schon in meinem Studium über 90% mit Amboss wirklich gelernt. Und da war das Geschäftsmodell, da ist das Geschäftsmodell unter anderem Campus-Lizenzen. Das heißt, die Unis kaufen quasi diese Lizenzen ein, damit alle Studierenden auch damit lernen und bestmöglich vorbereitet sind. Dass da noch ganz viel mehr hintersteht, als jetzt wirklich nur Wissen abzuschreiben, zu digitalisieren, sondern auch kluge lernende Systeme. Das ist mir auch erst in den letzten Jahren nochmal viel deutlicher geworden, dass das eigentlich schon eine Wahnsinnsidee war von den ärztlichen, also sind alles Ärzte, die Gründer, alle super smarte Jungs, die da eine echt Top-Idee auf die Beine gestellt haben. Mhm. Um die Brücke jetzt zur Digitalmedizin zu schlagen, da ist das natürlich immer das Thema, was du auch meintest, Geschäftsmodell, Businessmodell, ein total spannendes, weil man kann natürlich immer sagen, okay, wir gehen jetzt an die Patientinnen oder an die Userinnen oder an die Menschen, um es sich immer nur so auf diesen krankmachenden Aspekt zu bringen und haben dann irgendwie so Geschäftsmodelle, die einfach eine bestimmte Zahlungsbereitschaft erfordern und wo die Produkte sehr nah dran sind. Da sind wir in Deutschland nicht so gut drin, weil wir einfach gar nicht gewöhnt sind, für medizinische Leistungen was Geld zu bezahlen. Also dafür ist unser Versicherungssystem einfach so gestaltet, dass das letztlich nicht wirklich was ist, was der Großteil der Bevölkerung gerne macht. Und jetzt gibt es halt da viele Veränderungen in der letzten Zeit, wo immer mehr Trends auch vom Gesetzgeber gesetzt werden. Was vielleicht dann spannend nochmal ist, ist auch das Thema so Apps auf Rezept. DIGAs, digitale Gesundheit, genau, ein großes, großes Thema, wo in Deutschland ja wirklich was sehr Innovatives auf die Beine gestellt hat, wo das Gesundheitsministerium ja an das Digitalversorgungsgesetz und der Nachfolger Digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz. Also,
man merkt schon, also ganz viel Regulatorik im Spiel und Zulassungsfragen auch. Und
total.
Aber da kommt ganz viel Bewegung rein. Also auf dem Weg hierher, auf dem Fahrrad habe ich gesehen, große Plakate, das ist jetzt ja zwar Pharmazie, aber Doc Morris wirbt groß, warum denn nicht meine Medizin per App bestellen und so. Und dieser Bequemlichkeitsaspekt und auch, was du eben noch ein bisschen kritisiert hast, auch dieses, ich kümmere mich um mich selbst, auch ein bisschen diese Selbstzahlermentalität, die kommt offenbar auf und kommt euch zugute auch, ne?
Absolut, also genau, vielleicht noch, um das abzuschließen, diese Apps auf Rezept, das wäre halt so, dass es über die Erstattung mit von den Kassen geht. Das heißt, ich kann als, habe dann letztlich einen Versorgungsanspruch als Versicherter bei den GKV. Das ist im Moment noch so, wenn die Apps, die gelistet sind, was alles Medizinprodukte sind, das ist auch ganz wichtig zu betonen, da, wie du sagst, Regulatorik an ganz viele Richtlinien dran sind, um auch wirklich dann Schutz zu bringen über die Firmen, die das machen. Und wir jetzt bei Elli, wo ich jetzt seit Ende 2019 bin, in meiner Rolle jetzt als digitale Ärztin und da haben wir eben auch ein digitales Medizinprodukt entwickelt. Das ist eine Lösung, also wir beschreiben es immer als innovatives Versorgungsmodell. Das bedeutet eigentlich, dass wir kommen sehr stark von diesem Value-Based Healthcare-Gedanken, dass wir wirklich die Qualität der Versorgung in den Vordergrund stellen werden und zwar gemessen auch aus der Patientenperspektive. Und das ist
ein, das musst du vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen. Also dieses Startup Elli guckt speziell auf Arthrose-Erkrankungen, genau. Gelenke, also Gelenkverschleiß im Knie, in der Hüfte.
Genau.
Und wie konkret kann man denn davon als Patient, Patientin profitieren?
Ja, genau. Wir haben im Bereich Orthopädie gestartet. Warum haben wir da gestartet? Weil es bei den digitalen Lösungen oft um so Patientenreisen geht. Das ist irgendwie auch so ein neues Wort. Das heißt, ne, wie du schon beschrieben hast, so eine Gelenkverschleißerkrankung ist eine Erkrankung, die ist ja nicht nur, ich bin gestürzt und habe eine Operation, sondern es ist ein längerer Prozess. Es ist eine Erkrankung, wo auch ein hoher Leidensdruck ist. Und die Patientinnen profitieren halt stark davon, wenn man eine Konsistenz hat. Wir sagen immer, wir sind eine smarte Begleiterin. Da haben wir einfach eine App für, ganz konkret für Patientinnen, die einmal über Fragebögen da so ein bisschen Informationen eingeben, sodass die App auch lernt, bin ich jetzt zum Beispiel eine Arthrose-Patientin, die auch noch einen Diabetes hat, dann würde die App mir auch die Zusammenhänge erklären und mich vorbereiten. Ich kann da meine Schmerzmanagement managen, Medikation, also ganz viel so organisatorische Aspekte, medizinische Aspekte und das ist uns auch ganz besonders wichtig, es ist ein hybrides Modell, das heißt, es ist nicht nur digital mit der App, sondern wir haben auch noch Menschen am Telefon, die halt auch nochmal die Lücken füllen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Mehrwert, den wir auch in der Pandemie besonders gesehen haben. Dieses, ich bin nicht nur in meinem Silo ambulante Versorgung, dann gehe ich mal in die Klinik, dann bin ich in der Reha, sondern dieses vernetzende, begleitende und da so einen roten Faden darstellen und wirklich auch nicht nur informativ, sondern auch emotional zu unterstützen.
Okay, also und wie verdient dann das Unternehmen sein Geld? Ist das ein Abo-Modell, das man abschließt mit Elli oder wie geht das?
Genau, das ist quasi, sind wir bei unserem Aspekt Versicherungen. Das ist letztlich so, dass wir mit Versicherungen so Versorgungsverträge abschließen und da dann die Erstattung läuft. Also es ist wirklich, und es soll auch in Zukunft nicht so sein, dass der Druck, also Kostendruck da bei den Patienten liegt und auch schon gar nicht bei den Leistungserbringerinnen, also bei den Ärztinnen und Ärzten, sondern es geht so und das ist dieser, deswegen hatte ich das erwähnt, im Value-Based Healthcare, ist ein sehr abstrakter Begriff, aber letztlich kann man sich vorstellen, ein gut organisierter Prozess mit gut vorbereiteten Patientinnen, die am besten noch die Krankheit auch verstehen, ne? Das ist ja dieses Thema Gesundheitskompetenz, die Termine wahrnehmen, die ihre Medikation rechtzeitig absetzen, dass es auch ein günstigerer Prozess ist. Und da haben natürlich auch die Kassen ein Interesse zu sagen, okay, ich verstehe, wenn die Patientin die App nutzen oder das Programm nutzen, dann ist der Prozess auch für uns als die Kosten letztlich tragen, günstiger. Und
das kurze Frage dazwischen, weiß denn die Kasse dann auch über diese App Elli genauer Bescheid über das Innenleben des Patienten?
Nee. Also,
das nicht.
Das nicht. Ich kann es auf jeden Fall klar verneinen. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Frage, weil es geht natürlich immer um Datenschutz und Datensicherheit. Was man immer machen kann, ist bei Informationen über ein großes Patientengut, die erhoben werden, so digitale Zwillinge bilden und dann quasi Profilierung machen. Aber die Daten, die die Patientinnen eingeben, die liegen erstmal nur bei den Patientinnen in ihrer App. Die können die dann mit ihren Behandlerinnen teilen, aber die Kassen erhalten nicht die Daten. Die erhalten letztlich nur eine Auswertung und eine Übersicht sozusagen über Prozesse und Patientenverläufe.
Bei Elli muss man noch dazu sagen, es gehört ja zur Gotha Krankenversicherung zu 100%. Hat mich ein bisschen gewundert, warum die in so ein Startup investieren und dann auch all-in sozusagen, warum die alles übernehmen? Was ist da der Grund?
Genau, das ist sicherlich eine gute Frage, aber eigentlich auch einfach zu beantworten. Also die Gotha hat damit ein strategisches Investment getätigt. Das heißt, es ist wirklich sehr langfristig ausgelegt, was auch wichtig ist für dieses Thema Value-Based Healthcare, weil das einfach, kannst du dir vorstellen, so eine Patientenreise ist nicht in einem halben Jahr vorbei und man muss erstmal ein bisschen längeren Atem haben. Und diese Fokussierung auf diese Patientennähe, auf die Lebensqualität von Patientinnen und auf diese eben stärkere Qualitätsorientierung ist ein ganz wichtiges politisches, gesundheitspolitisches Thema. Und die Gotha hat auch die feste Überzeugung, dass das die Themen sind, die man eben auch, ist eine sehr innovative Krankenversicherung, wo man eben auch draufsetzen muss. Und auch die Gotha bekommt nicht Patientendaten, die haben auch einen Marktanteil von 0,2 8% im PKV-Bereich, das wäre dann auch letztlich für die jetzt nicht der Business Case. Also die Rationale ist sicherlich eine ideologische, konzeptionelle, strategische.
Mhm. Okay. Ich nehme mal einen Schritt zurück und würde gerne nochmal draufblicken auf dieses große Thema. Ich kümmere mich um mich selbst, ich will mehr über meinen Körper wissen und meine Ernährungsgewohnheiten abprüfen und so. Im Grunde ist das ja eigentlich gar nicht, ist ja keine Hexenwissenschaft. Jeder weiß es, wie man sich normalerweise gut ernährt und so weiter. Und trotzdem ist es ein Riesenthema. Man kriegt Ratschläge allenthalben und überall. Und du bist auch in diesem Bereich ja tätig. Du bist auch, glaube ich, Ernährungsmedizinerin und du hast noch Weiterbildung gemacht, auch in der sogenannten Lifestyle-Medizin, was nicht die Schönheitsoperation ist, sondern das ist sozusagen wie bringe ich meinen Stresspegel runter, wie bewege ich mich ordentlich, wie ernähre ich mich. So, sind wir nicht im Grunde schon überflutet, und das ist jetzt meine Frage, vom Angebot?
Super Frage. Ja, aus einer persönlichen Perspektive würde ich auch sagen, es ist echt ganz schön was auf dem Markt. Ich glaube, was ganz wichtig ist und was immer mehr so das Interesse auch von Einzelnen ist persönliche Empfehlung. Klar, du sagst ganz genau, ich weiß so, was gut ist, was nicht so gut ist. Aber da könnte ich dich auch fragen, weißt du ganz genau, wie du auf welche Speise wie reagierst?
Nein, aber muss ich das wissen?
Kommt dann natürlich auch darauf an, wie du dich fühlen willst und was du ändern willst. Sicherlich, klar, es ist auch nicht was für jeden. Da sind wir auch ganz schnell in diesem Lifestyle, Biohacking-Bereich, ne, wo man sagt, optimiere dich selber. Ich sehe oder beobachte aber schon, dass viele ein großes Interesse haben zu verstehen, was individualisiert, also Personalisierung in der Medizin oder sogar in der Prävention ist ja ein ganz großes Thema, eben weil es nicht diese One-Size-Fits-All geht. Gleichzeitig, und da bin ich voll überzeugt, brauchen wir auch eine Vereinfachung von vielen Dingen, weil es gibt so viele, also wenn ich zurückdenke an die Ernährungstrends der letzten 1-2 Jahre, unglaublich.
Es ändert sich auch sehr viel. Es sind so wie so Wellen. Also
total, total. Dann war es Low-Fat, Paleo, was weiß ich, was da alles noch rumschwirrte. Und das Problem ist ja auch bei diesen Ernährungsthemen, es ist immer sehr ideologisch schnell. Und man neigt dazu, vielleicht auch Leute zu verurteilen, oh, ist vegan, oh, ist, ne? Es ist immer direkt so ein, hat immer direkt so ein Geschmäckle dabei. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man so eine gesundheitsfördernde Haltung und auch Lebensstil entwickeln kann, der wirklich auch zum Alltag passt, weil alles, was immer nur so kurzweilig ist, was extrem ist, aus meiner Erfahrung ist es nicht wirklich gut. Und da bin ich wieder bei deiner Frage, brauche ich das denn? Also ich glaube, eine wirkliche Verhaltensänderung klappt nur, wenn ich wirklich sehe, was in meinem Körper passiert, wie ich persönlich auf Sachen reagiere und wie ich da auch eine Veränderung haben kann und das dann hoffentlich auch spüre. Also es ist so ein, dieses Wort, das ich ganz gut finde, ist so eine Body Intelligence, also dass du so deinen Körper verstehst und dann auch nicht da irgendwie so ein Regime drüber legst, sondern einfach verstehst, die Zeichen zu lesen und dann auch im Idealfall so dich zu verhalten, dass es wirklich dir gut tut und gesund ist.
Okay, also ich sehe an deinem Handgelenk, da ist so eine Smartwatch, ich weiß nicht welches Fabrikat, aber jedenfalls sieht das sehr smart aus. Und ich unterstelle jetzt fast, dass du darüber auch deine Gesundheitsdaten irgendwie erhebst.
Ja, also ich bin vielleicht dafür, dass ich in der Branche arbeite, gar nicht die krasseste Biohackerin. Aber ja, ich schaue tatsächlich immer drauf, dass ich meine bestimmtes Bewegungslimit, also sind so 30 Minuten, die ich in irgendeiner Art und Weise Bewegung am jeden Tag habe. Und das ist schon was irgendwie meine Uhr mir zurückmeldet. Also das ist was ich aber irgendwie auch gut finde. Ich sehe jetzt nicht so, dass jedes Mal die Uhr sagt, oh, atme durch oder steh auf, was in Meetings auch manchmal schwierig ist. Ich auch schon erlebt habe, dass ich das dann mache. Aber ich bin auch eher jemand so, ich gucke dann viel auf die Routinen und Konsistenz, dass das jeden Tag ist, anstatt zu schauen, okay, wie schnell laufe ich, wie ist meine irgendwie Herzrate, was ist
das? Das hast du nicht eingestellt.
Das gucke ich nicht so nach. Das ist irgendwie nicht so. Für mich ist eher so wichtig zu wissen, okay, ich bin so im Flow und habe so meine Routinen dazu. Also meine Uhr kann das auf jeden Fall, aber das ist einfach nicht so mein Naturell, sondern eher so, dass ich es überhaupt mache und es da ist.
Ja, also diese Smartwatches oder auch überhaupt das, ich habe jetzt ein iPhone zum Beispiel, da hat's diese App iHealth, kann man ein- oder ausschalten.
Ja.
Und ich glaube, wenn man, und die ist erstmal per se, glaube ich, eingeschaltet, irgendwann stellt man fest, wenn man mal da drauf klickt, was der alles mitnimmt, was der alles trackt sozusagen. Und das ist ja schon eine Frage, ob man das gerne teilen möchte, zum Beispiel mit so einem Konzern wie Apple. Wie ist da deine Meinung zu? Kann man mit seinen Gesundheitsdaten freigebig umgehen, ruhig? Und
Ehrlicherweise denke ich ja, weil wir geben an vielen Stellen, ich finde, es ist immer so eine ganz schwierige Situation, Diskussion mit Datenschutz und Datensicherheit und dem Datenschatz. Also es ist immer, es wird viel immer durcheinander geworfen. Ich habe eine ganz klare Meinung dazu, dass, sage ich mal, Gesundheitsdaten und alles, was wir in elektronische Patientenakte haben und vor allem, was so psychische Erkrankungen angeht, da verstehe ich total, dass auch die Behandlerinnen da sagen, das ist ganz, das darf nicht in falsche Hände kommen und das ist wirklich sehr, sehr powerful. Was ich total gut finde, ist, ich meine, wenn man so eine Smartwatch hat oder andere Wearables, ist es doch irgendwie auch schön, die Daten zu teilen und da den Fortschritt weiterzumachen. Also das haben wir ja total gesehen, dass jetzt Apple beispielsweise eine große Studie auf Frauengesundheit gesetzt hat, weil es aber, und das finde ich eigentlich auch gut, weil sie haben einfach ein riesiges Klientel, quasi eine riesige Studienpopulation. Und wir haben da einen Bereich, der ja in der Forschung total underserved ist. Also wir haben ja...
Kannst du das vielleicht das Projekt kurz nochmal sagen? Was war deren Intention? Was haben die rausgefunden?
Also was die jetzt rausgefunden haben, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass es halt, es gibt ja unter anderem auch für Frauen die Möglichkeit, den Zyklus zu tracken und auch Symptome zu hinterlegen. Und die haben einfach sich das angeschaut in der Gesamtheit. Und das ist natürlich generell in der Forschung generell ein großes Thema, Frauengesundheit, was ich auch persönlich für extrem wichtig halte, weil wir ja sonst in der Vergangenheit ganz viele Studien immer, ich sag mal, im kaukasischen Mann durchgeführt wurde. Also nicht nur so Studien zu bestimmten Indikationen oder Medikamenten, sondern sogar irgendwie gibt es Studien zum Brustkrebs, die an Männern durchgeführt werden. Und das ist natürlich, ja, absurd. Und da gibt es immer mehr und mehr, sag ich mal, Sensibilisierung für. Natürlich wäre es toll, wenn es von nicht jetzt aus der Wirtschaft getrieben werden müsste. Und es kommt auch immer mehr. Ich würde aber sagen, der Vorteil überwiegt noch, was zu lernen über wirklich bestimmte Zielgruppen. Das kann man ja auch genauso für andere, diverse Zielgruppen sagen oder Minoritäten, die man auch nochmal damit einfacher messen und profilieren kann. Und was Apple jetzt alles in der Studie rausbekommen hat, ich glaube, war erstmal auch zu zeigen, es gibt ganz große geschlechtsspezifische Unterschiede. Also man lernt das zwar, dass zum Beispiel Herzinfarktsymptome unterschiedlich sind bei Mann und Frau, aber so kann man ja viel mehr verstehen, was ist nämlich groß mit dem Thema Hormone. Es ist ja, könnten wir einen einzelnen Podcast drüber machen, mhm. Frauen und Hormone. Wie kann das eigentlich mit den ganzen Gesundheitsdaten zusammenhängen? Und genau.
Also was diese Smartwatches auf jeden Fall ja schon unglaublich können, wo man auch sagen kann, das ist ein Segen, das ist ein Nutzen. Ich habe jetzt gelesen, die können Covid-19 erkennen, sozusagen. Man kann Depressionen erkennen, auch anhand der Stimmlage, des Sprechtempos, des Gehrhythmus und so weiter. Also es ist ein Wahnsinn. Nur es fehlt, glaube ich, habe ich gelesen, auch die Schnittstelle zum normalen Arzt. Mhm. Weil wenn ich jetzt mit einem EKG, dass ich mir selbst schreibe anhand meiner Smartwatch dahin gehe und sage, kannst du mich mal auf der Basis beraten, sagt er vielleicht sogar, nee, da habe ich nichts von, ich kann das nicht abrechnen. Ja.
Super, super valider Punkt. Also zwei eigentlich. Also das wäre nämlich neben Frauengesundheit mein nächstes Beispiel gewesen, so eine Datenspende. Da gab es ja eine richtige App zu auch. Das ist ja total wichtig, um halt schnell Forschung voranzutreiben, wie jetzt eben im Rahmen der Pandemie, wo wir ja eine riesige Lernkurve hatten, weil eben so viele Leute ihre Daten gespendet haben über Körpertemperatur oder Puls etc. Was so dieser Transfer ist von Innovation in, ich sag mal, Versorgung, da triffst du so richtig eine dolle Wunde, die mit der wir uns auch lange beschäftigen, auch bei Ellie oder ich auch persönlich mit den anderen digitalen Ärzten. Das ist natürlich ein Prozess, der einfach ein bisschen Zeit braucht, weil natürlich, wie du schon sagst, für den Einzelnen, die Einzelnen ist es schon so viel Informationen über mich selber, die ich erheben kann. Dann soll noch jemand die am besten sondieren und mich beraten, hat aber eigentlich noch sein normales Regime, wie er mich behandelt. Ist total viel verlangt. Am besten soll der Arzt, die Ärztin dann auch noch die Apps alle ausprobieren und wissen, was eigentlich die Person nutzt. Ich glaube, da haben wir noch so ein bisschen Umsetzungsdefizit. Da ist auch so ein wichtiges Thema sicherlich. Wir sprechen auch immer so von Kompetenz der Patientin, dass sie eben nicht nur Gesundheitskompetenz, sondern digitale Kompetenz haben. Das brauchen ja auch die Versorgenden. Und das ist sicherlich was noch ein bisschen Defizite hat, wo ich aber jetzt bemerkt habe, durch die Pandemie hat man da doch große, große Sprünge gesehen, also von Videokonferenzen, die wir irgendwie im letzten Jahr angefangen haben mit Chefärzten in der ganzen Welt, die anfangs Telefonkonferenzen waren, die dann nach und nach sich vorgetastet haben zu best ausgestattetem Video-Setup mit Kamera und so weiter. Ja. das ist natürlich nur Hardware, aber ich fand das ein schönes Sinnbild für diese Veränderung und auch eine Öffnung dazu. Und das sind nicht nur die jungen Ärzte und Ärzte, die sich da öffnen, sondern eigentlich auch alle Generationen. Trotzdem ist es sicherlich was, was auch, und das ist zum Beispiel eine große Diskussion beim Thema DiGA, diese Apps, die halt verschrieben werden können oder sollten von den Ärzten, die sträuben sich da heute häufig auch A, weil sie die Produkte nicht so gut kennen, auch wenn es Medizinprodukte sind, B, weil sie sagen, okay, was haben wir da eigentlich bisher für eine Evidenz oder für eine Studienlage, das sind ganz neue Produkte. Und natürlich, wer bezahlt mir das eigentlich? Ich muss dem Patienten am besten noch die App erklären, wie er die runterlädt. Das ist nicht in meinem, sag ich mal, Versorgungskatalog. Ich kriege da 2 Euro für. Das dauert aber eine Viertelstunde, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Ich glaube, das müssen wir, und da brauchen wir halt alle Seiten, von Berufsverbänden angefangen, über auch den Gesetzgeber, der da Anreize schaffen muss. Weil letztlich braucht jeder immer Anreize, sein Verhalten zu ändern.
Ja, also ich habe jetzt ein Video gesehen von der Gründerin der Teleklinik, Katharina Jünger, die sagte, also als wir starteten, war das alles illegal im Grunde auch, weil man kann gar nicht anders in diesem Gestrüpp der Vorschriften. Nutzt du denn sowas, so telemedizinische Leistungen? Vielleicht mal kurz dazu gesagt, man kann sich da, das ist dann wie eine Videosprechstunde, mit dem Facharzt unterhalten.
Also ich bin natürlich selber Ärztin, deswegen habe ich eher immer so einen kurzen Dienstweg. Das ist jetzt so ein bisschen, würde ich eher immer befreundete Ärzte fragen. Per se habe ich auch eine Freundin, die hat ein Dermatologie-Startup, finde ich absolut genial für diese Use Cases, wo halt wirklich das Visuelle also so im Vordergrund steht und du diese Verfügbarkeit hast. Und Videosprechstunden für so einen ersten Kontakt oder vor allem halt für sowas wie ein Rezept bekommen, finde ich absolut super. Also ich glaube, es hängt da sehr davon ab, was für eine Art von Anliegen man hat, wenn es eine Vorsorgeuntersuchung ist, die eben dann bestimmte Apparate benötigt oder auch der Bereich Orthopädie, wo wir drin sind, da kann man zwar so ein bisschen Wundkontrolle und so machen, aber man braucht halt schon mal eine körperliche Untersuchung. Ja. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Kommentar, diese digitale Medizin wird ja oft so missverstanden. Die kommt ja eigentlich dazu zur klassischen Medizin. Also es soll ja nicht so sein, dass jetzt alles digital wird. Es kann vielleicht sein, dass es eher so eine Art Triagierung wird. Man versucht so alles, was digital geht, erstmal abzufangen und kann dann halt viel mehr filtern und die Versorgung dann auch auf das setzen, was wirklich was vor Ort braucht. Und wir werden auch weiterhin da die Ärzte und Ärzte brauchen und umso mehr eigentlich, um halt dieses Patientin- und Arztverhältnis wirklich auch zu gestalten. Aber generell sind diese Innovationen, finde ich, super. Auch diese hybriden Praxen, die aufgestellt werden und so. Also ich bin großer Fan.
Schön. Ich würde jetzt sehr gerne auf das kommen, was du planst. Du hast ein großes Vorhaben. Du startest im, ich glaube, November zusammen mit anderen Gründern aus Berlin, aus Wien ein neues Startup. Und das ist, das heißt Hello Inside.
Ja.
Und am besten erklärst du mal, was ihr da genau vorhabt.
Ja, super gerne. Ja, genau. Also ich habe dir vielleicht vorenthalten, als ich jetzt hier gerade meine Apple Watch am Handgelenk, ich habe auch noch ein anderes Wearable gerade dran. Ich trage hier gerade noch so ein kleines Glukosemessgerät an meinem Arm. Das ist so ein bisschen auch der erste Kern von unserem Unternehmen. Wir nehmen uns so ganz übergeordnet den Thema an, Self-Care, also Selbstfürsorge, und das alles wissenschaftlich fundiert, das heißt nah an der Medizin, mit Medizinprodukten wie eben so einem kontinuierlichen Glukosemessgerät.
Das ist so ein kleiner Aufkleber mit einer Mininadel drin, ja?
Genau, also die Nadel bleibt gar nicht drin, das ist so ein, ich sag mal, so ein 2 Euro großes, die neuesten sind irgendwie nur so 5 Cent großes, rundes Gerät, so ein kleiner Sensor, den man einmal so aufträgt, der hält dann 2 Wochen und die Nadel geht eigentlich nur kurz rein und dann bleibt so ein ganz dünner Faden so im Gewebe unterhalb der Haut und der misst dann halt die Blutglucose und zwar kontinuierlich.
Also habe ich schon mal mitbekommen, das machen Diabetiker, die brauchen,
ganz genau.
Die brauchen sowas. Ne?
Dafür wurde das entwickelt und ist auch lange dafür nur zugelassen worden. Es gibt da so ein paar Anbieter auf dem Markt und jetzt ist es natürlich bei so Innovationen, die weil ja die Blutglucose sicherlich mit Diabetes sofort verbunden wird, aber auch doch ein sehr relevanter Marker ist, öffnet sich das mehr und mehr für verschiedene Gruppen. Also ich behaupte fast, es ist für jede und jeden irgendwie interessant. Da sind wir natürlich schnell wieder in dieser Nische, wie wir eben sagten. Klar, Sportler oder Leute, die da sehr sich so gerne messen, vermessen, sind die Ersten vielleicht, die sich sowas anschauen. Ich hatte aber jetzt, seit ich das auch selber ausprobiere, auch sehr überraschende Erkenntnisse und da bin ich auch nochmal bei meinem Punkt, wie können wir unser Verhalten ändern und wie kann man wirklich verstehen, was im Körper passiert und ganz individuell jetzt in meinem Körper passiert und wie kann ich da das Verhalten ändern. Und das ist das, was wir auch beim Unternehmen in den Mittelpunkt stellen wollen. Also dieses personalisierte, nicht nur als Medizin, sondern als Prävention. Wie kann ich mich so verstehen in meinem Körper, unter anderem durch solche Marker, aber auch generell so ein Dialog mit meinem Körper, auch mit dem, ne, wir hatten das Thema Lebensstilmedizin in den verschiedenen Bereichen, also Ernährung, Stress und so weiter. Und wie kann ich da wirklich mich so verhalten, dass ich mich auch gut fühle und gesund bleibe?
Also dieses Messgerät, das ist gewährleistet dann für dich, dass du kontinuierlich oder mehr oder weniger in Echtzeit gucken kannst, wie dein Blutzuckerspiegel gerade steht. Hieße das denn, du sitzt im Restaurant und der Kellner kommt, fragt nach einem Nachtisch und früher hättest du gesagt, naja, entweder ich habe Appetit oder nicht.
Ja.
Und jetzt guckst du noch mal kurz auf die Smartwatch, wo dein Glukosespiegel steht?
Könnte man so machen, würde ich nicht so machen. Ich glaube, das ist eher so, also ich sehe den Sensor so wie so ein kleines experimentelles Setup. Ich habe den jetzt 2 Wochen dran, dann mache ich vielleicht nochmal so für 2 Wochen und dann lerne ich aber schon einiges über mich und dann brauche ich den jetzt gar nicht immer, sondern immer in so Art von Programm, was will ich mir gerade so anschauen. Und es ist eher so, dass innerhalb der 2 Stunden nach dem Essen siehst du eigentlich, was passiert mit der Blutglucose. Und das kann, das ist eher das Spannende, wie reagiere ich danach und dann, wie fühle ich mich danach? Weil letztlich, warum ist die Blutglucose wichtig? Es ist es hat sich gezeigt oder es ist ganz wichtig, dass die Blutglucose nicht so starke Ausschläge hat, ganz stark nach oben und dann wieder so fällt, das nennt man Spike. Das ist nicht gut. Fühlst du dich danach, das Stichwort Foodkoma kennst du bestimmt auch.
Ja, so 14 Uhr, ne?
Genau. Je nachdem, was du so geluncht hast, ist es genau das, dass man wirklich dann denkt, Leistungsfähigkeit, Energielevel ist gar nicht mal so gut. Das ist einfach so dieses Subjektive. Und natürlich alle metabolischen Erkrankungen sind da irgendwie auch ein großes Thema. Also ne, Diabetes ist sozusagen ja schon eine fortgeschrittene Erkrankung von was, es gibt ja Vorstufen wie Prädiabetes, es gibt da eine gewisse Insulinresistenz, aber auch sowas wie Bluthochdruck, Übergewicht. Das sind ja diese ganzen Krankungen oder schlechte Fettwerte, die in diesem metabolischen Syndrom zusammengefasst werden. Mhm. Also es ist sicherlich für das Thema metabolisches Syndrom, Gewichtsmanagement war es, aber ich finde, man muss gar nicht immer so weit gehen, sondern eher so dieses, wie verstehe ich meinen Körper, wie fühle ich mich und ne, wir haben das zum Beispiel im Team ausprobiert, alle wirklich so Mini-Experiment-Setup, alle gleichzeitig das Gleiche gegessen, auch wirklich in der gleichen Menge und geguckt, was passiert in den nächsten 2 Stunden und haben das mal beim Frühstück gemacht mit was Süßerem, also so einem Porridge. Und dann mit einem herzhafteren Frühstück, so mit Ei drauf und Frischkäse. Und so 2 Tage hintereinander. Und wirklich ganz unterschiedlich, wie Männer und Frauen reagieren, ob jemand vorher Sport gemacht hat oder nicht. Fand ich total faszinierend, auch ganz überraschend. Zum Beispiel habe ich gar nicht so gut auf den Porridge reagiert. Das ging richtig durch die Decke. Und das ist ja schon
interessant. Du hättest vorher gedacht, das ist für dich ein gesundes Essen.
Genau, und ich bin eher so jemand, der sowas frühstückt, als jetzt irgendwie so ein Brot mit Ei. Das ist mir aber in der Dosierung viel besser bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag ein Brot mit Ei frühstücke, aber ich habe sowas gelernt über mich und habe das nochmal abgebildet bekommen. Und es kann ja auch sein, dass das ist genau dasselbe, wie man rausfinden kann, ob man jetzt vielleicht eher auf Pasta oder Reis reagiert oder was total interessant ist, es muss ja nicht immer nur Ernährung sein, sondern kannst auch dir anschauen, was passiert, wenn ich was esse und danach 10 Minuten spazieren gehe. Macht Wunder für deinen Blutzucker und du kannst dasselbe machen, eben selbe essen am selben Tag und der bleibt viel länger auf einem hohen Level.
Okay.
Und diese kleinen so Verhaltensänderungen oder Stress. Also Stress kann den Blutzucker da richtig durch die Decke, das sieht man halt auch sofort. Und klar fühlt man das und vor allem, wenn man so ein bisschen sich gut kennt. Aber das nochmal so abgebildet zu bekommen, da bin ich oder sind wir sehr überzeugt, dass das wirklich so eine Verhaltensänderung einfacher macht. Weil du auch wirklich sagst, das ist meine kleine Auslesung von meinem Körper, da passiert gerade das und das. Und wie kann ich da mich ideal darauf einstellen und auch mit agieren?
Deswegen auch der gute Name Hello Inside,
genau.
Also hallo ich da
hallo,
drin sozusagen.
Ja,
ja, interessant. Auch da die Frage, wie wollt ihr das monetarisieren? Kriegt man dann, schließt man mit euch einen Abo-Vertrag ab oder wie wäre das?
Genau, das könnte gut sein. Ehrlicherweise kann ich da noch gar nicht so viel zu sagen, nicht weil ich es nicht möchte, sondern weil es noch gar nicht so in Stein gemeißelt ist. Das ist sicherlich erstmal der einfachste Start. Ich meine, das ist bei jungen Startups ja immer was, man ändert ja doch häufiger mal so seine Ausrichtung. Wir schauen uns auch bestimmte Fokusthemen jetzt erstmal an. Unter
Was steht denn da im Fokus? Also das sind die Sportler wahrscheinlich. Also anhand der Homepage, da sieht man so die super fitten Yoga-Leute. Und sind das die ihr anstrebt?
Ich sag mal so, das ist so vielleicht so der, wie so ein Regenschirm darüber erstmal. Das ist so generell unser Konzept. Und dann wollen wir uns aber bestimmte Gruppen anschauen. Wir hatten ja eben auch schon mal so das Thema mit Energie und die Leute, die halt über den ganzen Tag auch vielleicht bei der Arbeit eher so eine kontinuierliche Leistung oder Energie und Fokussierung möchten. Und auch ganz speziell schauen wir jetzt ja auch noch mit einer Studie zusammen das Thema Frauen. Das ist irgendwie je mehr ich mir das anschaue oder auch mitbekomme, da gibt es ja auch einen richtigen Namen für, ne? Femtech, also Female Health und im Vergleich zur Digitalisierung, das ist jetzt mehr und mehr im Fokus. Und da, und das hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, Stichwort Hormone, da ist Insulin ja auch sicherlich eins, das da so mit reinspielt. Und da wollen wir uns jetzt auch nochmal ganz speziell anschauen, was im Kontext Frauengesundheit wir da adressieren können und wie zum Beispiel auch der hormonelle Zyklus in dem Blutzucker zusammenhängt. Das ist ein großes Thema. Ja, und dann bin ich selber auch mal gespannt, weil man lernt da irgendwie total viel auch mit den ersten Nutzerinnen, kriegt ja immer ganz viel Feedback. Und das ist sicherlich auch was, wo wir ganz genau hinhören wollen, weil natürlich, das ist ja so ein bisschen auch, worauf du hinaus wolltest, erstmal hat man Leute, die generell offen für sowas sind. Aber ich halte es für wichtig, dass man auch die erreicht, die es eigentlich noch dringender brauchen, die eben vielleicht schon Risikofaktoren haben, die aber vielleicht so eine Vorstufe von Diabetes eher haben wegen bestimmter Risikofaktoren. Und dass man die dann auch abholt und erreichen kann, das ist letztlich so das, wo es auch hingehen soll. Weil alles, was so soziale Determinanten von Gesundheit angeht, da braucht man auch immer ein bisschen längeren Atem für, weil das natürlich oft die Leute sind, die man nicht ganz direkt erreicht, aber da bin ich wiederum der Überzeugung, dass es auch was ist, wo die sozialen Medien total helfen.
Das machst du ja auch. Du bespielst die, glaube ich, sehr souverän und gerne. Bist auf TikTok gewesen und man findet dich auf YouTube, irgendwelche Smoothies mixen. Also das liegt dir schon im Blut. Das machst du schon seit einiger Zeit sehr, sehr gerne und souverän, ne?
Ja, das ist irgendwie auch so passiert. Das ist natürlich auch bei diesen Themen, für die ich mich interessiere oder weitergebildet habe in Lebensmedizin, sehr, sehr dankbar, dass auch wirklich, da bin ich immer so ein Freund von dieser Simplifizierung und wirklich auch das zu den Leuten in den Alltag bringen, einfache Rezepte, wie es jetzt irgendwelche Smoothies sind oder auch so Themen verständlich machen. Ja, doch, das mache ich schon gerne und halte das auch für eine gute Möglichkeit, Leute zu erreichen, die vielleicht sonst nicht, ich habe ja auch mal eine kurze Zeit im Bereich Prävention, Public Health gearbeitet, die man mit groß angelegten Kampagnen trotzdem nicht erreicht. Also Social Media, natürlich ist es auch immer eine kleine Bubble und nischig und Instagram zum Beispiel hat natürlich auch jetzt eine bestimmte Zielgruppe, aber trotzdem hat man doch nochmal eine andere Schnittmenge, was die soziale Determinanten von Gesundheit angeht, was vielleicht Bildungsstand angeht etc. Und ich glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist und ich finde es total cool zu sehen. Ich hatte letzte Woche noch ein Telefonat mit einem Professor vom Helmholtz-Institut, der uns auch da sehr berät bei der Produktentwicklung und er auch so meint, ja, wir sind irgendwie immer viel zu kompliziert, wir untereinander, wir Wissenschaftler, selbst den Kollegen das zu erklären und der auch, dass wir auch so Podcast-Formate zusammen entwickeln, um wirklich in kurzen Dosen das Wissen und wirklich auch die Wissenschaft für jeden Einzelnen, jede Einzelne verfügbar zu machen. Mhm.
Gibt es denn auf dem Markt schon was Vergleichbares? Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, dass die Apple Watch, dass die auch tatsächlich Versuche unternehmen, diesen Blutzuckerspiegel berührungsfrei zu messen über irgendeinen Sensor, also nicht invasiv mit der Nadel. Ja. Ist das dann für euch das Killer-Argument sozusagen, wenn die erstmal am Start sind oder könnt ihr dann nebeneinander her existieren?
Ja, das ist sicherlich total spannend. Da gibt es so ein paar Startups, die vielleicht dann auch von Apple irgendwann gekauft werden, die sich das anschauen. Wäre natürlich der Hammer, wenn das nicht invasiv geht. Ich meine, es tut weh der Sensor, noch ist es jetzt besonders störend. Aber klar, wenn man es dann sozusagen in der Uhr hätte, wäre das eine tolle Innovation. Ich persönlich glaube nicht, dass das die im nächsten Jahr oder so, das dauert einfach noch ein bisschen.
Also ihr habt ein bisschen Zeit, groß zu werden, um euch dann von Apple kaufen zu lassen.
Ja, ich glaube, klar, auch eine Idee. Aber der Markt ist riesig. Ne? Wenn man sich so überlegt, also selbst wenn man sich nur Nischenthema sucht oder eine klare Fokussierung, sei es Frauengesundheit, sei es Sportler, wenn man jetzt international schaut, wie viele Menschen haben Risikofaktoren, wie viele Leute übergewichtig sind. Ich meine, da brauchen wir eigentlich noch nicht mal ins Ausland zu schauen, können wir auch hier schauen. Ist das ein großes Thema, wo man ansetzen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das kann man relativ entspannt betrachten, weil ne, der Kuchen ist sehr groß und ich finde es generell auch ein positives Zeichen, dass dieser Biomarker so relevant und interessant ist, wenn Apple da drauf schaut. Es gibt auch ein paar Firmen, die vor allem in den USA sich dem Thema schon annehmen. Eine Firma guckt sich das zum Beispiel an im Zusammenhang mit dem sogenannten Mikrobiom im Darm, weil da ist ja auch bei dem Thema Ernährung ein großes Thema ist. Jeder hat ja eigene Darmbakterien. Aber das sehe ich relativ entspannt, weil das ist einfach ein spannendes Thema, ein relevantes Thema. Wir glauben da total dran. Ich finde, es ist auch ein total schönes Thema, um mit Menschen in Dialog zu gehen, davon zu lernen. Und was Apple macht, gut, nicht jeder möchte einen Apple Watch tragen.
Sehr schön. Ich habe noch eine Frage an dich. Du hast mal in einem Fragebogen geantwortet, was wolltest du als Kind werden? Hast du gesagt, Kriminalistin oder Detektivin?
Ja.
Was ist daraus geworden?
Tja, gute Frage. Das war irgendwie somit die einfachste Frage für mich, weil wir immer so einen Detektivclub hatten früher. Nicht DKKG, sondern NAAT, also meinem Bruder und unseren zwei finnischen Nachbarn. Nico, Anna, Alex und Tim, und wir waren da immer unterwegs und das hat immer total Spaß gemacht. Und ich glaube, was ist daraus geworden? Gute Frage. BWL war sicherlich nicht die Antwort darauf. Jetzt ist es halt manchmal ja auch die ärztliche Arbeit so ein bisschen Detektivarbeit, wenn man versucht herauszufinden, was eigentlich los ist. Und man macht ja doch so ein bisschen immer Spurensicherung, Beweisfindung. Ich glaube, was ist daraus geworden? Ich lese auf jeden Fall weiterhin auch gerne Krimis. Und wir haben da noch sehr gute Erinnerungsvideos an die Zeiten, wo wir da als Bande unterwegs waren. Und ich glaube, so bleibt das in guter Erinnerung.
Super. Anne, also schwer beeindruckt von deinem Werdegang und dem, was du alles tust. Und wünsche viel Erfolg für das neue Startup Hello Inside.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke. Spannend, mal mit dir zu reflektieren.
Wirtschaft Köln am Platz.
Und haben Sie Lust bekommen, mehr über Ihren Körper zu erfahren? Auch wenn wir bestimmt nicht alle bald zu Biohackern werden, sind doch viele Ansätze der Digital Doctors sehr bereichernd und bedenkenswert, finde ich zumindest. Man darf gespannt sein, wie sich die Kölner Unternehmen Amboss, Ellie oder auch Hello Inside in Zukunft für besseres Wissen und datengestützte Fürsorge in der Medizin einsetzen werden. In der kommenden Woche steigt mein Kollege Manuel Heckel aufs Dach. Jedenfalls gedanklich. Sein Gast ist Florian Hemmersbach, der in einem Dachdeckerbetrieb im Oberbergischen aufgewachsen ist, dann aber zunächst Kaufmann wurde. Jetzt hat er mit seinem Bruder, einem Dachdeckermeister, einen eigenen Betrieb in Köln eröffnet. Und er verspricht, einiges anders zu machen als die Traditionsbetriebe. Seine These ist, der Fachkräftemangel im Handwerk ist in großen Teilen selbstverschuldet. Hemmersbach investiert also auch in Fitnessgeräte und in coole Kappen, einfach um das Image und das Berufsbild des Dachdeckers aufzuwerten. Mein Name ist Stefan Merks und nun sage ich Tschüss, machen Sie es gut.